Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, alle, die regelmässig zuhören, wissen, das ist das Radio mit den interessantesten Gästen in der Schweiz. Und wer regelmässig zuhört, hat ein Bild über die Schweiz, das er auch ein bisschen sich selber formieren kann. Und nicht einfach nur über die Presse oder die bösen Radiostationen oder das böse Fernsehen informiert wird, sondern er weiss oder sie weiss nachher ein bisschen, okay, das stimmt und das stimmt nicht. Und wie kann man das besser machen, indem man einfach tolle Leute bei sich hat am Mikrofon und denen eine Stunde lang zuhören kann. Und heute denke ich, wieder ganz eine tolle Geschichte. Wir haben eine Nationalrätin bei uns. Sie kommt aus einem grossen Kanton, nämlich aus dem Kanton Zürich. Und sie ist Präsidentin von der Sicherheitspolitischen Kommission vom Nationalrat, abgekürzt SICN. Und ich denke, das ist ein Thema, das mega, mega wichtig ist und das uns alle sehr stark berührt. So. Das war es mal für die Einleitung. Ganz kurz, ich begrüsse ganz recht herzlich Frau Priska Seiler-Graf, seit 2015 im Nationalrat, eben vom Kanton Zürich. Priska, ganz herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Ja,
danke vielmals und herzlichen Dank für die Einladung.
Priska, du bist 2015 in den Nationalrat gekommen, nachdem du eine sogenannte Ochsentour durchgemacht hast. Also, du hast klassisch in der Gemeinde angefangen, du bist nachher, also Stadt ist es ja, das ist Kloten bei dir. Du bist exekutiv geworden, dann irgendwann. Du bist in den Kantonsrat gegangen, bist dort wieder parlamentarisch aktiv gewesen, bist dann währenddem, dass du aber auch exekutiv tätig warst, in den Nationalrat gewählt worden, bist geblieben in den Kloten, in diesem Stadtrat drin. Bist du eine von diesen Frauen, die wirklich froh ist, dass dieser Tag 36 Stunden hat?
Ja, ich habe eben auch bei mir nur 24 Stunden. Es ist halt leider so. Aber ich habe auch immer wieder Ämter abgegeben, wo ich gemerkt habe, das wird zu viel. Ich bin jemand, der sehr gerne engagiert ist. Ich merke aber, glaube ich, auch gut, wenn etwas zu viel wird. Und dann bin ich auch ehrlich genug, um zu sagen, ja, jetzt muss sich etwas ändern. Darum führe ich nicht all Ämter wirklich immer weiter. Aber ich habe die Ochsentour gemacht, das stimmt. Das ist zwar langsam ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Viele machen das nicht mehr so. Ich persönlich finde es extrem gut, weil das politische Handwerk kann man ja eigentlich nie lernen. Man kann keine Lehre machen. Und wenn man eben jede Stufe kennt und sich da üben kann, dann ist man bestens vorbereitet. Weil die politischen Instrumente, die sind auch auf Kommunalstufe, als wenn man ein Parlament hat, die gleichen wie nachher in Bern. Und ich will es nicht missen.
Und du hast ja nicht nur Politik gemacht und exekutiv Erfahrung gesammelt, wirklich, ich sage jetzt halt 36 Stunden pro Tag, sondern du hast auch noch eine Familie und du hast sogar noch einen Nachzügler bekommen, der Alexander. Und du hast mal etwas ganz Härtiges gesagt. Der Alexander ist ja relativ ein Armer, weil er hat jetzt 4 Wohnen erziehen. Und wie ist das eigentlich rausgekommen?
Ja, das hat er immer noch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. In der Zwischenzeit hat sich etwas geändert. Die 2 älteren Geschwister, die sind ausgezogen. Und jetzt ist der Alex nur allein mit uns, was er nicht immer nur lässig findet. Er vermisst seine älteren Geschwister. Und jetzt hat er aber auch gemerkt, dass das doch auch einen Vorteil hat, weil er dann am Wochenende zu ihnen gehen, also zum Bruder oder zu der Schwester. Und das schätzt er doch auch sehr. Aber dass sie an ihm herumziehen, das ist so geblieben.
Sind denn eure Kinder auch politisiert worden?
Sehr unterschiedlich. Also ich habe immer gedacht, entweder werden sie total politisch angefressen oder sie interessiert es eher nicht, weil sie haben natürlich Politik immer schon sehr mitbekommen. Und was auch noch zu sagen ist, mein Mann ist übrigens in der Schulpflege noch in der Stadt Kloten, also hat auch ein politisches Amt, also es ist schon sehr präsent, Politik. Mein ältester Sohn, der ist voll in meine Fußstapfen vertreten, wirklich voll. Der ist im Moment der höchste Klotner, also er ist der Präsident vom Gemeinderat, vom Parlament von der Stadt Kloten.
In welcher Partei?
Ja, auch in der SP. Ja, das ist schon richtig.
Aber es wäre schon noch schön gewesen, ja, wenn noch einer von den Kindern in die SVP eingestiegen
also,
wäre.
Nein, oder? Da hätte ich glaube ein bisschen Mühe gehabt. Also ich hätte es selbstverständlich müssen akzeptieren. Aber so sage ich mal, bis FDP wäre für mich gegangen. SVP wäre dann schon eher schwieriger geworden, aber ich hätte dann auch das.
Aber es gibt ja keine interessanten Gespräche am Tisch nachher, oder? Er ist und du bist immer gleicher Meinung nachher.
Nein. Das kann ich ehrlicherweise sagen. Und wer die SP ein bisschen kennt und auch ins Innenleben der SP schaut, wird sehen, dass wir halt doch auch einen breiten Fächer von Meinungen haben innerhalb der Partei. Wir sind auch berühmt dafür, dass wir doch sehr leidenschaftlich streiten, auch innerhalb der Partei. Wir haben eine grosse Streitkultur in der SP. Und ich habe das aber immer als positiv empfunden, weil das macht uns stark und man kann sich auch innerhalb der SP entwickeln. Ich denke heute nicht mehr genau das Gleiche wie mit 20. Ich glaube, es wäre auch ein bisschen speziell, wenn das so wäre.
Eben, bis 20 hast du natürlich dich kümmert um deine schulische Ausbildung. Mhm. Du hast nämlich eine Matur gemacht und das ist Typus A. Und wenn ich das richtig sehe, ist das Griechisch und Latein. Da kommt jeder Weichung neu über. Wie sieht das denn heute noch aus? Also Latein hast du vielleicht noch ein bisschen Französisch, spürst du ein bisschen, oder? Mm. Aber Griechisch ist ja, glaube ich, Altgriechisch, das man gelernt hat, gell?
Ja, also weder Latein noch Altgriechisch brauche ich noch jetzt in dem Sinn in meinem Alltag, oder? Ich denke mir manchmal auch, ich habe dann Englisch im Freifach gehabt, habe dann müssen recht Gas geben, oder? Dass das Englisch dann auch da ist. Französisch habe ich viel gehabt. Mich haben einfach immer die alten Sprachen interessiert. Das hat mich, und leider halt immer die Sprachen, die man nicht mehr hat. Aber einfach so die Sprache als System, das hat mich wirklich sehr fasziniert. Übrigens auch mein Bruder, der jetzt Professor ist für deutsche Linguistik. Das müssen wir anscheinend ein bisschen in den Genen haben. Und was eben an diesen Fächern gut war, es ist nicht nur um die Sprache gegangen. Es ist vor allem auch so um Menschbildung gegangen, um Philosophie. Und was wir dort besprochen haben, das war für mich ganz wichtig in meiner Entwicklung. Wirklich.
Typus A hast du gewählt, warum? Weißt du, du hast ja, also schnell Typus B gibt es ja nicht, und dann hat es noch der C gegeben. C wäre zum Beispiel Naturwissenschaften gewesen.
Gut, jetzt wäre ich jetzt nicht so die Begabteste gewesen. Da muss ich ehrlich sagen, also eben meine Begabungen sind im sprachlichen Bereich und eben vor allem auch im altsprachlichen. Mich hat das einfach interessiert und mich hat immer auch interessiert, wenn ich philosophische Werke im Original lese. Also Plato im Original können lesen, finde ich schon noch ganz spannend, ja.
Du sagst, Mathematik war nicht so deins.
Also ich habe es eingebildet dort, ja.
Aber jetzt bist du im Nationalrat und du bist in Kommissionen, drin, wo Zahlen fast das Wichtigste ist, wo man muss umeinander biegeln muss. Wie sieht das denn so aus? Also wenn du so konfrontiert wirst, dort mit 300 Millionen oder dort mit 2 Milliarden, sind das für dich einfach Haufen Nulleli oder hast du noch ein Gespür dazu?
Also den Zahlenraum habe ich natürlich sehr gut im Griff, oder? Also das ist ja so. Und Zahlen spielen eine wichtige Rolle in der Politik, aber nicht die Zahlen allein, die nützt nicht viel, sondern wenn man sie in ein Verhältnis setzen kann, nämlich mit dem, was man kann ausgeben kann und mit dem, was man nicht kann ausgeben kann. Und das ist, ich würde sagen, eines der Hauptdiskussionsthemen in Bern im Moment, oder? Staatshaushalt geht es nicht super gut, wenn man die Finanzministerin zulässt. Weiterhin will die grosse Mehrheit die Schuldenbremse einhalten. Und wir haben im Moment eine schwierigere Situation als auch schon, wenn ich an die geopolitische Lage denke. Und da gibt es auch grosse Diskussionen. Ja, wer kommt jetzt mehr Geld über und wo will man das Geld einsparen? Oder darf man auch mal über eine Einnahmenerhöhung diskutieren? Also es wäre eine Steuererhöhung natürlich. Oder wenn wir eine Spezialfinanzierung machen, wie eine Fondslösung und so weiter. Das sind Diskussionen, die im Moment wirklich in Bern geführt werden und das braucht einen politischen Entscheid. Meine Meinung ist, ich finde im Moment nicht das Wichtigste, dass wir die Schuldenbremse einhalten. Ich bin sehr dafür, dass man die Schuldenbremse könnte ein bisschen aufweichen, weil wir sind in einer außerordentlichen Situation. Ganz Europa ist das. Und wenn sogar die deutsche CDU die Schuldenbremse aufweichen, ich glaube, dann müssten wir auch darüber nachdenken.
Das Wort Schulden, also wenn jetzt du in der Familie bist und dir darüber entscheiden, ob ihr jetzt das nigelnagelneue Kanapé kaufen könnt oder nicht, dann könnt ihr euch überlegen, was haben wir auf dem Bankkonto drauf. Und wenn das nicht drauf ist, dann bleibt es halt noch einen Moment beim alten Kanapé. Jetzt werden die Politiker und ihr sagt plötzlich, das ist nicht so wahnsinnig schlimm, wir müssen ja Schulden machen, damit wir vernünftig agieren können. Du hast Deutschland erwähnt, in Deutschland redet man im Moment von etwa 1,5 Billionen. Also die reden nicht mehr von 100'000 Euro oder von Millionen Euro, die reden von Billionen von Euro. und sagen, wir brauchen eine Spezialfinanzierung. Und der deutsche Bürger wird ja irgendwann früher oder später darunter leiden, indem er die Schulden finanzieren muss. Er muss sie verzinsen oder er muss sie zahlen, indem er mehr Steuern zahlt. Wieso ist die Schere hier, oder? Daheim im Kanapé überlegt man sich das dreimal und jetzt wird man Politikerin und geht knallhart eigentlich auf Kosten der Bürger Schulden produzieren.
Also ich will ganz klar sagen, dass die Vergleiche eben wirklich sehr hinken. Auch wenn dann amigs kommt, ich mit meinem Unternehmen muss anschauen und ich daheim muss anschauen, das ist nicht das Gleiche. Ein Staatshaushalt ist nicht das Gleiche wie mein persönliches Budget daheim. Ein Staat darf sich verschulden und er muss sich sogar verschulden, wenn es die äußeren Umstände das erfordern.
Aber kannst du mir erklären, warum darf sich oder muss sich ein Staat verschulden?
Weil er gewisse Aufgaben zu erfüllen hat. Das sind, in einem anderen Kontext, als wenn ich daheim jetzt schaue, ob ich kann meine Möbelausstattung erneuern oder nicht. Also wenn es jetzt eben nötig ist, dass wir jetzt zum Beispiel, wenn wir in diesem Beispiel bleiben, mehr Ausgaben in die Verteidigung nötig sind, wie das unseren Umständen geschuldet ist, dann muss das der Staat können machen und das kann der Staat auch machen. Ich habe ein gewisses Verständnis, dass man nicht die nächsten Generationen wahnsinnig belasten will. Wir haben aber sehr tiefe Staatsverschuldung. Ich bin keine Finanzpolitikerin, aber ich meinte, sie sind über 17,8%. Da lachen uns alle anderen europäischen Staaten aus. Sagen, was haben denn ihr für ein Problem mit so einer kleinen Verschuldung? Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich tue es jetzt ein bisschen pointiert ausdrücken. Wenn wir jetzt nicht an den richtigen Ort investieren und wir was ich nicht hoffe, aber wenn sich ein Krieg in Europa bewahrheiten, was ich wirklich nicht hoffe. Aber wenn wir dann sagen, ja, wir haben uns nicht können, ausreichend verteidigen, aber dafür haben wir die Schuldenbremse eingehalten. Also Entschuldigung, das ist doch absurd.
Es ist ja so, Amerika gibt pro Tag etwa 2-3 Milliarden aus, allein um ihre Schulden zu verzinsen. Also Amerika ist weit über 100% vom Bruttoinlandprodukt. Wenn wir unsere Nachbarn anschauen, dann ist einzig Deutschland noch einigermaßen bei den Leuten. Aber jetzt mit den neuen Geldern, die gesprochen werden, werden die einen riesen Hüpfer machen. Frankreich hat in den letzten 53 Jahren noch nie ein Ausgleichsbudget gemacht, sondern hat immer mehr Schulden gemacht, als sie hätten dürfen. Die Europa-Vorgaben überhaupt nicht eingehalten. Also das ist schon eine Verluderung von der Sitte.
Also Amerika finde ich jetzt wirklich kein gutes Beispiel. Ich glaube, es ist auch nicht ganz fair, Amerika in einem Atemzug zu nennen wie EU-Länder, oder? Wo ja doch Regeln hätten, die nicht alle gleich einhalten. Das stimmt. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, die Schweiz ist ja da an einem ganz anderen Ort. Ich glaube, also ich wage jetzt die kühne Behauptung zu machen, dass sich die Schweiz eine grössere Verschuldung wirklich könnte leisten. Mit einem guten Gewissen. Aber man muss auch vielleicht über Einnahmen diskutieren. Ich meine, es gibt so Ideen, wie man könnte zu mehr Einnahmen kommen. Die sind verschiedener Art und das müssen natürlich dann auch politische Mehrheiten finden. Zum Beispiel eben eine Mehrwertsteuererhöhung. Was natürlich auch nicht ganz einfach wird sein, wie das braucht eine Volksabstimmung immer, wie das in der Verfassung festgeschrieben ist. Und ob man dann das Volk dazu bringt, mehr zu zahlen im Alltag, wenn sonst schon Kaufkraft eingeschränkter ist als auch schon für mehr an mehr Ausgaben, das ist sicher eine Herausforderung, wenn ich das so sagen darf.
Wenn man jetzt einfach ins Volk raus würde gehen und würde fragen, wollt ihr mehr Schulden in der Schweiz? Ja oder nein? Dann glaube ich, dich käme ein Nein raus. Und oder würden die Leute sagen, nein, wir wollen das nicht.
Und wenn du das Volk fragen würdest, wollt ihr mehr Schutz? Wollt ihr, dass wir unser Land besser verteidigen können mit besseren Waffensystemen? Ich glaube, dann kommt die eben auch ein Ja.
Es ist ja noch interessant, dass du als Sozialdemokratin, du hast ja mal die F-35 Jägerwellenbodigen, du bist da sehr aktiv gewesen, du bist sogar das bodigende Gesicht eigentlich von diesen F-35. Du gehst jetzt bald wieder nach Amerika, oder? Du bist ja in einer Delegation vom Nationalrat für NATO, also parlamentarische Delegation.
Richtig.
Und dort wirst du denen gegenüber stehen, wo die F-35-Jäger bauen. Wie kommt das raus?
Also erstens mal möchte ich einfach noch mal betonen, ich bin wirklich überzeugt, dass der 35. falsche Flüge für die Schweiz ist, nicht für Finnland, nicht für NATO-Länder, die eine Aussengrenze beschützen müssen, aber für die Situation in der Schweiz, wo nachher sämtliche Dienste muss machen, auch Luftpolizeidienst, ist es der falsche Flüger. Dieser Meinung bin ich nach wie vor. Ich bin nie der Meinung, dass wir keinen neuen Kampfjet brauchen. Wir brauchen einen neuen Kampfjet. Und diese Meinung habe ich auch jetzt noch. Wenn jetzt gesagt wird, wir müssen sofort das F-35-Programm stoppen, da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich weiss nicht, ob man das noch könnte. Und ob wir in nützlicher Frist zu einem bezahlbaren Preis wirklich einen Ersatz bekommen, da habe ich gewisse Skepsis. Ich hätte gerne, man könnte es noch stoppen. Ich finde die grosse Unabhängigkeit von, die grosse Abhängigkeit, Entschuldigung, von den USA ein Riesenproblem. Aber nicht nur beim F-35, bei ganz vielen Waffensystemen, auch sonst. Auch für die Patriot-Systeme, die wir jetzt beschaffen. Aber ob wir das noch können und ob das Möglichkeiten gibt, weiss ich nicht. Wir haben ein Postulat eingereicht, dass der Bundesrat unsere Auslegeordnung macht und das aufzeigt. Ich bin sehr gespannt auf die Antwort.
Brauchen wir in der Schweiz überhaupt konventionelle Waffen? Weil wir können uns vermutlich mit unseren Mitteln eh nicht lang verteidigen. Wäre es nicht viel intelligenter? Man würde tatsächlich jetzt hier mit den umliegenden Ländern diskutieren und sagen, was können wir in der Schweiz? Wir haben eine ganz tolle ETH, wir haben eine tolle EPFL in Lausanne, wir haben absolut Top-Wissenschaftler im Bereich Robotik. Das ist übrigens ein Thema hier auf Aktivradio. Wir haben immer wieder die tollsten ETH-Professoren, die uns über den Stand der Robotik auf den neuesten Stand bringen. Und warum geht man nicht den Weg, dass man sagt, okay, wir haben keine Panzer, wir haben vielleicht eine Flugabwehr, das kann man sich jetzt noch überlegen, oder? Dass man etwas könnte abschiessen vielleicht. Aber wir bieten eigentlich unser Wissen, unser Know-how, unsere Dienstleistungen den anderen an. Und dafür würden die nachher, wenn es darum geht, mal irgendeine Bombe neu aufzulassen, uns unterstützen.
Also du sprichst eigentlich die Idee von einer europäischen Armee an. Für das habe ich sehr viel Sympathie. Und ich bin eigentlich auch der Meinung, dass jedes europäische Land das soll einbringen, was besonders gut kann. Und ich teile die Ansicht, dass wir hervorragende Hochschulen haben und dass wir da auch einen Vorteil haben mit diesen Hochschulen und dass wir das Know-how auch verbreiten sollten und andere davon auch profitieren lassen. Nur im Moment sind wir einfach nicht so weit. Also es gibt die europäische Armee immer wieder ein Ziel gewesen, immer wieder eine Vision gewesen, aber wir sind einfach noch nicht so weit. Im Moment haben wir einfach der einzige sicherheitspolitische Benchmark in Europa ist die NATO. Wir müssen uns mit der NATO beschäftigen. NATO, wo Amerika dabei ist, noch dabei ist und Kanada und die Schweiz als neutrales Land, das dort nicht mitmachen kann. Und wie wir da nicht mitmachen können, aus neutralitätsrechtlichen Gründen, müssen wir aber gleich unseren Beitrag leisten und das bedeutet halt, dass wir eine eigene Armee trotzdem haben. Aber als Ziel, und ich würde das sehr unterstützen, jede Bestrebung Richtung europäische Armee, die die europäischen Demokratien schützt, bin ich absolut dafür. Aber es ist halt noch nicht so weit.
Du bist ja jetzt 24, 25 aktuell Präsidentin von der Sicherheitspolitischen Kommission vom Nationalrat und das ist ja etwas, was dich wahrscheinlich tagtäglich jetzt beschäftigt im Moment. Was passiert in dieser Kommission? Ist man da immer noch will man sich immer noch wappnen für einen konventionellen Krieg? Oder ist das eine Diskussion überhaupt, dass man sagt, was können wir in der Schweiz eigentlich wirklich gut?
Ja, also das finde ich sehr gute Frage. Und das sind genau die Fragen, die wir uns auch stellen. Also das letzte Jahr haben wir bei der Armeebotschaft vom letzten Jahr hat es ein Novum gegeben. Wir haben uns dürfen äußern zur sicherheitspolitischen Strategie, zur Ausrichtung, die strategische Ausrichtung von der Armee. Das war das erste Mal, dass das Parlament das hat können. Und da haben wir natürlich genau die Diskussionen geführt. Aber da geht der ganze Fächer auf, oder? Von Haltungen wie, man muss eigentlich nur noch in den Luftraum, in die Cyberabwehr investieren, bis hin zu, wir müssen jedes Szenario abdecken und wir müssen auch wirklich den Häuserkampf und Bodenkampf, deren Gewinn, müssen wir auch fit genug sein und auch das üben und auch die nötigen Waffensysteme einkaufen. Das Problem ist einfach, wir haben auch, obwohl die Armee jetzt auch mehr Geld überkommt, es ist dann auch nicht unendlich. Oder? Wir haben einfach ein gewisses Budget zur Verfügung und das bedingt, dass man Prioritäten setzt. Und ich bin schon sehr für eine Prioritätensetzung.
Budget, Geld und was beschafft wird, welchen Einfluss habt ihr da eigentlich als Politiker? Also gehen wir ganz schnell zu den legendären Drohnen, zu den israelischen Drohnen, die jetzt ein paar hundert Millionen gekostet haben und immer noch nicht fliegen. 2019 hat man angefangen damit und jetzt sagt man, ja, vielleicht sind sie 2029 in der Luft, 10 Jahre, wenn sie völlig veraltet sind. Man hat in der Schweiz gesagt, man hat eine Ernährungsproblematik, also wenn ein Fallschirmspringer irgendjemand ist und die Drohne kommt zu fliegen, dann rösselt sie in den Fallschirmspringer rein und dann ist man der Meinung, wir können eigene Technologie machen, damit jeder Fallschirmspringer kann, um fliegen.
Genau.
Jetzt, man muss fast ein bisschen lächeln, ein bisschen, oder? Und dort hat man jetzt mehrere hundert Millionen ausgegeben und die Frage ist, ob das Ding jemals überhaupt wird fliegen, ohne dass es einen Helikopter zur Begleitung braucht, der schaut, was eigentlich Sache ist. Also, da muss man sagen, fast ein Totalversagen von der Beschaffungsbehörden und vermutlich auch Parlament und der Bundesrat, wo ja alle ein bisschen involviert sind. Dann hören wir immer wieder von IT Riesenproblem und dort sind ja, da reden wir glaube mittlerweile nicht mehr von 100 Millionen, sondern von viel, viel grösseren Beträgen. Also, macht ihr ein bisschen Schindluderei mit unseren Steuergeldern?
Also, es ist eben wahnsinnig kompliziert, oder? Die Finanzierung von der Armee. Es hat ja Anfangs letztes Jahr hat es ja da so ein Eklat gegeben, wo der Chef von der Armee, Thomas Süssli, gesagt hat, es gäbe Finanzierungslücken, Liquiditätsengpass, was in dem Sinn so nicht gestimmt hat. Wir tun jeweils Kredit bewilligen für gewisse Waffensysteme, die beschafft werden sollten. Das sind sogenannte Verpflichtungskredite. Die sind dann auf grün gestellt. So quasi. Aber erst wenn das Parlament dann den entsprechenden Antrag in der Budgetdebatte gut geheisst hat, also wenn dann das Armeebudget für das nächste Jahr wirklich definitiv bestimmt wird, erst dann können die Systeme bestellt werden. Und gewisse Kredite bleiben eben sehr lange einfach pendent, weil man noch nicht so weit ist, wie die Firma, die es liefert, noch nicht so weit ist. Und darum kann man das nicht einfach heute bestellen und morgen zahlen und dann hat man es. Das geht über Jahre, das ist sehr komplex. Aber wenn man natürlich immer mehr neue Systeme, den Verpflichtungskredit bewilligt, dann wird das einfach vor sich hergeschoben und die Bugwelle wird immer grösser. Die ist im Moment sehr gross, das macht mir ehrlich gesagt auch ein bisschen Sorgen, aber verbindlich ist nur das, was das Parlament dann in der Budgetdebatte bewilligt. Erst dann kann man posten, als Armee, auch wenn der Verpflichtungskredit bewilligt ist. Erst dann. Mit dieser Drohne ist einfach zu sagen, es ist ein Paradebeispiel für eine misslungene Beschaffung. Ich bin völlig einverstanden. Oder? Aber jetzt muss ich fairerweise sagen, dass das auf beiden Seiten Schuld hat. Also, wir haben die Schuld daran, weil wir eine neue Drohne wollen. Wir waren nicht einverstanden, dass die Drohne mit einem Dieselmotor fliegen, damit sie länger in der Luft bleiben kann, weil sie vor allem vom Grenzgewacht gebraucht sollte werden für die Überwachung der Grenzen. Das war so nicht gedacht. Elbit hat aber gesagt, ja, das ist kein Problem, den Dieselmotor einsetzen. Das ist nicht so. Das geht relativ einfach. Ist dann nicht so gewesen. Es war viel aufwendiger gewesen. Es war viel teurer gewesen. Und dann haben wir eben, damit die Drohne allein fliegen kann. Du hast vorher angedeutet, dass Detect and Avoid System einbauen will, wo wir selber entwickeln. Und wo man auch möchte gerne auch international weiterverkaufen. Das ist leider immer noch nicht dort, wo es sein sollte. Ich hoffe jetzt, es ist jetzt dann bald vor dem Abschluss, so ist uns das auch gesagt worden, sodass die Drohne dann irgendwann gleich einmal fliegen kann, in jeder Wetterlage, auch im Dunkeln, und kann allein fliegen. Ja, heute würden wir das nicht mehr so machen, das ist völlig klar. Und ich glaube, es ist ein Ärgernis, die Drohne, und es sind mehrere hunderte Millionen auch ein bisschen in den Sand gesetzt worden. Aber wenn wir jetzt abbrechen, dann haben wir gar nichts, oder? Und dann müssen wir uns vielleicht noch aus Verträgen rauslösen, das kostet auch. Ich glaube, mein Point of No Return ist dort überschritten und wir müssen wohl oder übel weitermachen, in der Hoffnung, dass die Drohne wirklich dann endlich fliegt. Aber wenn ich vom Finanziellen her schaue, ist das für mich nicht. Und vom sicherheitspolitischen Form ist das vielleicht nicht das wichtigste Thema. Viel mehr Sorgen machen mir, du hast auch angesprochen, die IT-Projekte. All die IT-Projekte, die noch nicht laufen, die einfach sehr hohes Ambitionsniveau haben. Das ist NATO-Ambitionsniveau, das wir uns hier auferlegen, oder US-Ambitionsniveau. Das macht mir wirklich Sorgen. Ich weiss nicht, ob es wirklich gut ist, wenn man alle Waffensysteme auf eine Plattform, auf die neue digitale Plattform konkret migriert, also von der Artillerie bis zur Luftwaffe. Das wäre ja die Idee. Das stellt uns vor grosse Herausforderungen. Und wenn das nicht funktioniert, also ich meine gerade in der Luftraumverteidigung, in der Luftabwehr, dann denke ich mir, das ist dann echt ein grosses Sicherheitsrisiko und nicht die Drohnen.
Wir haben einen neuen exekutiven Bundesrat bekommen, das ist Martin Pfister. Die SP hat gefunden, das ist besser als der Markus Ritter, glaube ich. Der Pfister ist so ein bisschen der feiner, er ist zwar der grösser, er ist der mächtiger, wenn man ihn anschaut, aber vermutlich ist er so ein bisschen mehr auf der Linie von der Sozialdemokratie, wenn es darum geht, jetzt die Armee zu reformieren. Was hast du für einen Eindruck gehabt? Ihr habt ja dürfen mit ihm reden, bevor er ihn gewählt hat. Wahrscheinlich hast du ihn nicht einmal kennt voraus. Und trotzdem hat man gesagt, oh, ihm tun wir das Vertrauen schenken. Warum?
Also ich hatte natürlich ein Gespräch mit Martin Pfister noch schon. Also vor der Wahl durfte ich ihn kennenlernen. Er hat mich aktiv angefragt. Ich war dann auch an Veranstaltungen mit ihm. Dort auch mit ihm ein Gespräch suchen. Ich habe ihn vorher nicht gekannt, das stimmt. Ja. Also so Regierungsrätinnen und Regierungsräte kennt man in der Regel nicht so. Ich konnte dann wirklich auch sehr ein offenes Gespräch mit ihm haben und habe ihn natürlich selbstverständlich auch gefragt, was er gedenke, wie sich die Armee soll, weiterentwickeln soll, was er da vorhat, was er da plant. Und seine Antworten haben mich sehr überzeugt. Er will nämlich den Kurs nicht ändern, sondern er will weiterhin, das hat er jetzt auch gestern auch ganz klar nochmal gesagt, als er da die Übung in Österreich, die Trias-Übung, besuchen ist. Er ist überzeugt von der internationalen Kooperation und dass man die, so wie es neutralitätsrechtlich geht, noch weiter soll vorantreiben und auch die Interoperabilität und eben auch die Kooperation mit der NATO. Das finde ich richtig. Ich glaube, die Zeiten, wo jedes Land für sich allein schaut, die sind vor allem in Europa vorbei. Wir müssen miteinander zusammenarbeiten.
Wir haben nicht nur einen neuen Bundesrat gebraucht, wir brauchen auch einen neuen Chef der Armee. Wie weit sind wir dort?
Ja, da hat ja der Bundesrat Pfister gesagt, dass er wirklich zuerst eine Analyse machen und auch schauen, was für eine Führungsstruktur er als geeignet anschaut. Da weiss ich ehrlich gesagt nicht genau, wie weit die ist. Oder? Also für mich hat das ein bisschen danach getönt, dass er auch den Posten vom Chef der Armee ein bisschen in Frage stellt, ob es das wirklich braucht und man das vielleicht nicht anders kann machen. Wie weit er da ist, das weiss ich nicht. Das müssen wir Martin Pfister fragen. Ich bin gespannt. Ich persönlich bin jetzt da, wenn es wirklich in die Richtung geht, ein bisschen skeptisch, weil ich denke, es braucht einen Chef der Armee. Jemand muss der Kopf sein von der Armee und jemand muss auch herheben für die Armee.
Wenn ihr so in die Diskussion hineingerottet über die Zukunft der Armee, jetzt haben wir mal einen Bundesrat, der dieser Geschichte vorsteht, dann haben wir die als Präsidentin von dieser Kommission und deine Mitglieder und dann haben wir eben zum Beispiel einen Chef von der Armee. Wie funktioniert das ganz genau? Was macht ihr bei euch in der Kommission? Was macht der Bundesrat und was macht der Chef von der Armee? Oder streckt der Kopf sehr oft zusammen und geht nachher mit der gleichen Meinung an die Öffentlichkeit?
Also ich meine, wir haben natürlich als Kommission niemals den Einblick ins operative Geschäft, wie das der Chef der Armee hat. Also wir sind nicht operativ tätig. Also wir werden informiert, was im Moment gerade ansteht. Und wenn man eine neue Beschaffung machen will, dann tut man uns das sagen. Und wenn es dann so weit ist, kommen wir da genauestens Auskunft über. Und wir sind dann eigentlich das Gremium, das Geld muss bewilligen. Also ich sage, in der Politik ist halt vieles auch eine Verteilung vom Geld. Und das muss man am Schluss machen. Aber wie genau die Armee im Detail funktioniert, also das ist nicht die Aufgabe von der Sicherheitspolitischen Kommission. Das wäre auch ein bisschen eine Überforderung. Das lassen wir am Armeechef. Aber in den groben Grundzügen, dort können wir unsere Meinung sagen. Und das haben wir eben am E-Botschaft letztes Jahr können machen, wo es um die strategische Ausrichtung ging. Aber das ist auf einer höheren Flughöhe.
Also, gehen wir noch mal ganz kurz zu den Drohnen zurück. Also, das ist mal irgendwann vor deiner Zeit wahrscheinlich beschlossen
Nein,
worden.
Schon
du bist schon gesehen.
15.
Bist du von Anfang an in dieser Kommission drin gesehen?
Ja, seit 2015. Ja.
Okay, also du bist mitschuldig.
Ich bin mitschuldig, ja.
Gut. Jetzt haben wir ja die Problematik, dass wir wissen, okay, da ist wahrscheinlich eine Fehlinvestition gemacht worden. Eine Fehlinterpretation, sei es wegen der Dieselmotoren oder der Annäherungsproblematik, Fallschirm, Springer, was auch immer. Was hat das für einen Einfluss für neue Beschaffungen? Sagen wir, wir haben jetzt gelernt und wir wissen etwas mehr, wir sind etwas gescheiter geworden und die Ausbildung von uns intern in der Kommission ist auch etwas gestiegen. Wir sind jetzt eigentlich besser und das passiert uns so nicht mehr.
Schlussendlich sind wir natürlich auch darauf angewiesen, das zu glauben, was man uns sagt. Und wir sind vielleicht ein bisschen zu gutgläubig jetzt im Fall von dieser Drohne. Das gebe ich zu. Sie hat schon etwas ausgelöst. Also eben, es sind dann auch noch andere Projekte, nicht nur die Drohne. Aber jetzt sinnbildlich jetzt mit dieser Drohne gesprochen, weil es ist halt sehr ein anschauliches Beispiel. Wir sind sehr skeptisch geworden, wenn es um Beschaffungen geht. Also wir wollen viel mehr wissen, wir wollen es viel genauer wissen. Und wenn es jetzt nochmal um die IT-Projekte geht, um die Top-Projekte auch im VBS, da lassen wir uns mittlerweile regelmässig informieren darüber, wie der Stand der Dinge ist und in welche Richtung dass es geht. Das haben wir früher noch nicht so engmaschig angeschaut. Da sind wir jetzt, wenn wir viel genauer her schauen als früher.
Du bist vermutlich eine Politikerin, die wirklich von Gewicht hat in dieser Zeit. Du bist ja 10 Jahre jetzt dabei. Und ich werde schnell ablesen, wo du eigentlich überall aktiv bist. Also das ist noch, ich brauche eine ganze Liste, die ich dazu brauche. Das ist, wie wir jetzt gesagt haben, SiK, die Sicherheitspolitische Kommission vom Nationalrat, wo du aktuell präsidierst sogar. Dann bist du bei der Geschäftsprüfungskommission vom Nationalrat dabei. Du bist in einer Subkommission dabei, wo das EDA und das VBS überprüft. Du bist in der Geschäftsprüfungsdelegation dabei. Dort sind nur 6 Leute dabei, nämlich 3 aus dem Nationalrat und 3 aus dem Ständerat. Das sind die, die wirklich auf die Finger klopfen können. Du bist Co-Präsidentin der Koalition Luftverkehr, Umwelt und Gesundheit. Vizepräsident der Parlamentarischen Gruppe für Polizei- und Sicherheitsfragen. Ich
bin Präsidentin sogar. Co-Präsidentin.
Okay. Genau. Nachher, und so weiter und so fort. Und du bist noch ganz, ganz aktiv im Schweizerischen Gemeindeverband. Wenn du jetzt das alles anschaust, was tut dich wirklich eigentlich tagtäglich beschäftigen und was ist so ein bisschen, naja, nice to have?
Also, ich glaube, das liegt ein bisschen auf der Hand. Also, meine Leidenschaft hat ganz klar mit Sicherheitspolitik zu tun. Also ich habe mir die nie gesucht, also das Thema Sicherheit oder Sicherheitspolitik, aber sie hat mich irgendwie gefunden. Ich hätte nie gedacht, dass das mal so ein Thema wird für mich. Und jetzt, wo ich mich auch ein bisschen auskenne und in vieles Einblick habe, lässt es mich auch nicht mehr los. Und Sicherheit ist sehr wichtig. Wir sehen es jetzt halt leider, wie wichtig das ist und dass es nicht selbstverständlich ist. Da will ich einfach wirklich ganz klar sagen, Ich kämpfe wirklich darum, dass man Sicherheit nicht nur die äußere Sicherheit anschaut, also die Aufgaben der Armee, sondern dass man auch an die Innersicherheit denkt. Also wir haben auch noch die Polizeien, die sind wichtig. Darum eben ist das Co-Präsidium der Parlamentarischen Gruppe Polizei auch wichtig. Und wir haben auf nationaler Ebene eben die Bundespolizei, wir haben auch die Bundesanwaltschaft, wir haben den Nachrichtendienst, die auch ganz, ganz wichtige Arbeit machen. Da haben wir jetzt noch nicht davon geredet. Da gibt es ja auch eine neue Besetzung, neue Direktor oder Direktorin. Nachrichtendienst liefert Grundlagen für ganz wichtige politische Entscheidungen, auch für den Bundesrat, für die Armee.
Da haben wir ja
die Sicherheit ganz
eine Rücktrittswelle gehabt. Ihr habt eine Bundesrätin, die zurückgetreten ist. Oder? Mm. Ihr habt einen Armeechef und dann haben noch einen, der BND-Chef, auch noch gerade. Also im Prinzip haben wir hier schon eine Chaos-Truppe am Werk gehabt. Oder?
Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir nicht in der man hat auch gewusst, dass der Thomas Hüssli auch nicht wieder ehrlich bleiben, weil er ist im Schnitt so wie Armeechef bleibt. Man hat auch beim Christian Düssen, beim Direktor Nachrichtendienst gewusst, dass es wahrscheinlich irgendwann einen Wechsel gibt. Und bei der Viola Amherd hat man schon lange immer gewährleistet. Sie hat immer gesagt, sie tritt jetzt zurück. Wir haben eigentlich gedacht, nach dem Präsidialjahr das letzte Jahr, dann hat sie das nicht gemacht. Dann haben wir gedacht, ja, wahrscheinlich wird sie die Frauenfußball-WM noch, EM, Entschuldigung, noch miterleben als Bundesrätin. Ist dann nicht passiert. dass sie zurücktritt, hat uns nicht überrascht, aber der Zeitpunkt hat uns ehrlich gesagt schon überrascht. Und wo dann die Rücktritte noch gekommen sind vom Armeechef und vom direkten Nachrichtendienst, also das da ist schon kein Stein mehr auf dem anderen geblieben, Moment lang. Da sind wir schon ein bisschen, wir haben dort gerade Sitzung gehabt, von der Sicherheitspolitischen Kommission. Wirklich, wir haben dort, ich habe extra Pause gemacht, weil das Fernsehen hat noch ein Interview machen zu RUAG, zu dem Mitarbeiter von der RUAG, der da kriminelle Energie hat. Und also auch kein erfreuliches Thema, wirklich nicht. Und dann sind die Interviews durch, da habe ich mir einen Kaffee geholt, dann sind die Leute aufgerannt und gesagt, hey, Süssli ist zurückgetreten unter die Düsse. Und dann gewusst, so fertig, keine Pause. Und dann nächste
Interview. Oder nur noch Pause.
Und dann wirklich, also es war ein Morgen, wo ich mir nicht in der Kommission, wo ich mir wirklich nicht immer so wünsche, wirklich nicht. Und dann haben wir natürlich dann auch aus erster Hand von der Bundesrätin noch Informationen bekommen bezüglich diesen Rücktritt.
Das ist dort, wo sie, glaube ich, durch die Herrentoilette verschwunden ist.
Das ist der Moment.
Das ist ja ganz legendär.
Das ist der legendäre Moment gewesen, genau.
Einer, der am Bissl gesehen ist, gerade verschrocken, vermutlich, von der Bundesrätin.
Ich habe nicht einmal gewusst, dass es diesen Ausgang gibt. Ich habe den erst dort, haben wir mir den nachher gezeigt.
Ah, der wird jetzt generell gebraucht, nehme ich an.
Also es ist eben anscheinend nicht so einfach, sondern man muss also schon den Hausdienst informieren, weil die Türen, die sind eigentlich zu. Man muss die wirklich aktiv öffnen.
Priska Seiler-Graf, bei mir am Mikrofon, Nationalrätin vom Kanton Zürich und Präsidentin von der SICN, also von der Sicherheitspolitischen Kommission vom Nationalrat. Priska, schnell zum Auflockern. Du bist auch Ballettpädagogin. Also das heisst, du hast nach der Matur hast du studiert und bist eine Lehrerin geworden, eine Oberstufenlehrerin. Und bist nachher hast du gefunden, es wäre noch cool, wenn du deinem Hobby auch beruflich könntest nachkommen. Du hast mal geschrieben, und das finde ich auch herzig, vor allem herzig im Sinne von einer, ich sage jetzt von einer Linken, das zu hören, mein Mann hat mir das ermöglicht. Da habe ich gefunden, das ist jetzt wirklich schön, das zu lesen. Oder? Du bist dann ausgebildet worden, ich glaube 3 Jahre, oder? Bist du zur Ballettpädagogin ausgebildet worden? Machst du das aber heute nicht mehr, oder?
Nein, also man wird ja älter. Da bin ich mal noch jung und fit gewesen. Also ich habe das gemacht. Ich habe zuerst die Ausbildung zur Oberstufenlehrerin gemacht. Also Real- und Oberschule hat das damals noch geheißen im Kanton Zürich. Jetzt ist das Sekundarschule BC. Und habe dann nachher, weil ich ein sehr intensives Hobby hatte, das war Ballett, gewesen, also klassischer Tanz, und habe dann noch eine Fulltime-Ausbildung gemacht als Ballettpädagogin. Das ist 3 Jahre gegangen. Aber immer wieder auch in die Schule gegeben, um ein bisschen Geld zu verdienen. Aber ich hätte das so nicht können machen, ohne dass meine Mama mich unterstützt hätte.
Das ist eine Ballettlehrerin, ist das, oder?
Ja, genau. Also,
du bist mit den Mädchen und den Buben hergestanden. Ja. Und hast gesagt, jetzt musst du das beide auf die Stangen
rauf. Genau, die wollen das auch. Ja, genau. Und Aufführungen gemacht und so weiter. Also ich habe dann Schule gegeben, einen Moment lang, den Tag durch, und am Abend habe ich Ballettstunden gegeben. Also bin ich noch jung und sehr fit gewesen. Ja. Das möchte ich jetzt nicht mehr. Und im Moment, ich mache kein Ballett mehr. Also ab einem gewissen Alter ist das nur noch frustrierend. Das ist leider so, weil man halt nicht mehr gleich mag wie als jung. Aber ich gehe immer noch, also mein Herz ist immer noch beim Tanz. Ich gehe sehr oft Tanzaufführungen schauen, auch im Opernhaus natürlich das Zürcher Ballett schauen. Und ja, mittlerweile begnüge ich mich mit Pilates.
Du gehst auch manchmal Spitze von dir. Du hast gesagt, beispielsweise, ich habe ein Praktikum mal gemacht, auf einer Bank, hast du zuerst gesagt. Dann hast du die Fluff geholt und hast gesagt, ich gebe es zu, es war die UBS. Wie ist das zu verstehen?
Ja, also wenn man in Kanton Zürich zu meiner Zeit eben eine Lehrerausbildung hat wollen machen, hat man zuerst müssen ein außerschulisches Praktikum machen. Etwas schaffen, das nichts mit Schule zu tun hat. Und ich habe das eine sehr gute Regel gefunden. Weil man kommt von der Schule, man geht wieder in die Ausbildung und dann schafft man wieder in der Schule. Ich habe das sehr gut gefunden. Und ich wollte eigentlich die Chance nutzen, etwas machen, wo ich eigentlich das Gefühl hatte, ja, das liegt mir jetzt gar nicht. Oder das ist nicht so meine Welt. Und ich wollte eigentlich zuerst bei der ZKB, die haben mich aber nicht wählen. Und dann habe ich ja, hatte ich mal noch SBG, also hat SBG geheißen zu dieser Zeit, noch so lange ist es her, noch nicht UBS, habe dort dann ein halbjähriges Praktikum gemacht und es hat mir eigentlich gefallen noch. Ich habe dann gemerkt, es wäre gleich nicht ganz meine Welt, habe nicht die Leute kennengelernt und zu jemandem habe ich immer noch Kontakt aus dieser Zeit.
Aber du hast gesagt, ich gebe zu, es war die UBS, oder? Das, ja, das meine also ich mein, jetzt ein bisschen. Du meinst, ja, also, ihr habt ja im Parlament kürzlich dürfen den Bericht von der PUC entgegennehmen über Credit Suisse. Und der ist ja, du bist ja noch fast harmlos gegen die Credit Suisse.
Also ich meine, zu der Zeit, als ich mich für die SBG, UBS entschieden habe, war das natürlich nicht so ganz kritikfrei gewesen. Ich denke an die ganze Apartheid-Politik, oder, wo die Bank dort sehr unterstützt hat. Ich habe aber einfach so ein bisschen gleichen Draht gehabt, weil meine Eltern haben sich kennengelernt, die haben beide bei der UBS geschafft und haben sich dort kennengelernt. Darum war das für mich gleich ein gangbarer Weg gewesen.
Wenn du das jetzt heute anschaust, du hast jetzt den PUC-Bericht sicher gelesen, glaube 500 oder 600 Seiten sind es gesehen. Du hast wahrscheinlich jedes Wort einzeln analysiert, weil die Sozialdemokratie schießt ja ziemlich stark gegen die ganze Geschichte. Also die wollen, dass die Banken höhere Eigenkapitalquoten bekommen. Die wollen die Bank eigentlich relativ stark regulieren. Jetzt gibt es so eine Art Diskussion, wo man sagt, wenn man uns stark reguliert, also aus der Sicht von der UBS, dann hauen wir es ab, oder? Dann gehen wir irgendjemand an. Oder? Wenn man uns zu wenig reguliert, dann sagen die Politiker nachher, ja, dann passiert das Gleiche wieder, wie mit der CS passiert ist, dass wir irgendwann stehen mit einem absoluten Debakel und dann müssen wir im Multimilliardenbereich mit der Bevölkerung gerade stehen. Ist das überhaupt ein lösbarer gordischer Knoten?
Ja, wir müssen ihn lösen. Also es gibt einfach keine Alternative dazu. Und jetzt muss ich also schon sagen, also wir haben jetzt zweimal schon eine Grossbank gerettet, oder? Ich habe daran erinnert, dass die UBS müssen gerettet werden musste. Sie steht jetzt so gut da, aber die UBS gibt es auch nur noch, weil der Staat sie gerettet hat. Dann das ganze CS-Debakel, fürchterlich. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht schärfere Regulierungen macht, dann sind wir einfach wieder so weit. Ich möchte auch daran erinnern, dass wir wirklich ein grosses Klumpenrisiko jetzt haben. Wir haben jetzt noch eine Grossbank und das ist nicht ganz unproblematisch. Und was für mich aber auch wichtiger ist, also ich bin da zu wenig finanztechnisch bewandert, soll ich sagen, ob jetzt eine höhere Eigenkapitalquote richtig ist. Ich persönlich denke, ja, das ist eine von den möglichen Massnahmen. Aber was mich vor allem eben wichtig dünkt, es darf nicht mehr so passieren. Und wir müssen wahrscheinlich auch der FINMA, der Finanzmarktaufsicht, mehr sagen. Weil man hat bewusst, also das weiss ich dann schon noch politisch, man hat die FINMA bewusst nur mit so kleinen Zähnchen ausgestattet. Oder? Das war durchaus gewollt gewesen, auch von dem bürgerlich geprägten Parlament. Und das geht so nicht mehr.
Also FINMA, es ist ja noch Folgendes passiert, hat mir nachher herausgefunden, dass der Branson, der jetzt die gleiche Funktion in Deutschland inne hat, damals der Credit Suisse immer näher gekommen ist und gesagt hat, okay, wir erlauben euch gewisse buchhalterische Bubentrickel erlauben, die eigentlich so gar nicht hätten erlaubt werden sollen. Wenn man das durchgezogen hat, die frühe Zeitung, dann hat es gar keine neue Regulierung gebraucht, sondern man hat eigentlich gesagt, okay, die FINMA stellt fest, die FINMA tut verfügen. Und wenn das nicht durchgezogen wird, dann gibt es ein Problem bei der CS. Oder? Und dann hat man vor allem auch die Richtigen können wünschen, nämlich damals die damalige Geschäftsleitung und der damalige Verwaltungsrat. Heute sind die ja irgendwo, es wird gar nicht mehr über Herrn Rohner geredet. Oder? Ich möchte auch erwähnen, zum Beispiel Severin Schwan, Chef, Ex-Chef von der Roche, der für Personelles zuständig war, wo ein Jahr lang vorher den Blind genommen und gemerkt hat, oh, jetzt wird es wahrscheinlich dünn, oder das Eis, ich gehe jetzt. Das ist jetzt eine Behauptung von meiner Seite. Dort hat man noch irgendwie ein bisschen reagieren, hat aber nicht reagiert. Gesetze sind ja wunderbar, Verordnungen sind auch wunderbar, aber wenn sie natürlich nicht durchgeführt werden, dann nützen sie auch nichts.
Ja. Gut, das ist für mich kein Argument, um die Schrauben nicht anzuziehen oder noch zum nicht schärfe Regulierungen zu verlangen. Wir müssen Klartext reden. Das ist kriminelle Energie, die da rum war bei der CS. Und das ist natürlich immer schlecht, egal was für Regeln gelten oder nicht. Ist für mich aber kein Grund, zum sagen, nur weil sich Leute nicht daran halten, ist kein Grund, zum Regeln zu verschärfen, oder? Sonst müssen wir ja überhaupt gar kein Gesetz mehr machen. Also wir können keine Tempolimiten mehr machen, wenn es immer Leute gibt, die sich nicht daran halten. Ich glaube einfach, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler hat jetzt einfach langsam genug, oder? Für diese Leute, die sich einfach schamlos bereichert haben auf Kosten von der Allgemeinheit.
Aber weißt du, empfinde man damals, der CS das nicht durchgelassen hätte? Klar haben sie das Zähnchen nicht gehabt, um letztendlich zum Beispiel die CS zu büssen oder irgendetwas zu stoppen. Aber man hätte ja nachher können ins Parlament und zum Bundesrat gehen und sagen, ja, das ist die Problematik, die die CS drinnen ist. Und das machen wir jetzt einfach öffentlich. Das hätte man nie mehr können verbieten.
Aber das ist jetzt wie vorbei, oder? Also,
aber die Gesetze sind, oder die Möglichkeiten sind nicht ausgeschöpft worden. Und jetzt tut man neue Gesetze machen und neue Verordnungen machen und das ein bisschen mehr anbinden. Aber irgendwie, es ist ja kommandieren, kontrollieren, korrigieren, oder? Also und es hat anscheinend auch niemand kontrolliert, richtig, oder?
Ja, aber da gebe ich dir natürlich, da gebe ich dir recht, absolut, oder?
Was machen wir denn, damit die Kontrolle verbessert wird?
ehrlich gesagt, also bin ich jetzt in Detailfragen da auch überfragt, oder? Weil ich bin nicht in der entsprechenden Kommission, wo jetzt da dran ist, oder? Das ist die WAC. Und ich weiss nicht, wo da genau der Stand von der politischen Debatte ist. Aber ich bin klar der Meinung, Kontrolle muss verschärft werden.
Also wir hoffen alle, dass das gar nie mehr passiert. Was sicher passiert ist, dass wir Leute berichten und sagen, meine Konditionen, z.B. von meinen Hypotheken oder von meinen Krediten bei der UBS, haben sich verschlechtert. Die UBS hat natürlich ein gewisses Alleinstellungsmerkmal jetzt, eine gewisse Kraft in dieser Schweiz. Und das ist sicher nicht wahnsinnig gut im Sinne vom Wettbewerb.
Ja, das ist so. Ja.
Banken ist ein Thema. Weitere Themen sind für uns Initiativen, die im Moment laufen. Es gibt beispielsweise eine Initiative, wo man sagt, man möchte gerne 50% von einem gewissen Einkommen, das eine Regel übersteigt, möchte man gerne besteuern, eben mit 50%. Da haben jetzt KMUs ein riesiges Problem. Also die KMUs, die in einem Eigentum sind, von einer Familie beispielsweise, ist es sinnvoll, eigentlich auch dort die Schrauben immer mehr anzuziehen und zu schauen, wo ist noch ein Honigtöpfchen, wo man Geld holen kann? Oder sollte man eigentlich mal sagen, eigentlich müsste man als Staat zufrieden sein, muss der unbedingt mehr Geld haben, muss der unbedingt noch wachsen?
Also am Anfang der Sendung haben wir ja noch gesagt, man braucht auch mehr Einnahmen, oder? Wir haben im Moment ein Problem. Die Schuldenbremse soll, wenn immer möglich, eingehalten werden. Eben, über das können wir diskutieren. Und das wäre jetzt genau ein Punkt, wie man zu mehr Einnahmen kommt. Nämlich, ich bin ganz klar der Meinung, dass man national bei der Erbschaftssteuer etwas machen sollte. Ja, ich finde es richtig, wenn es eine Erbschaftssteuer gibt. National. Aber das Problem von der JUSO-Initiative, also wie sie es löst, bin ich jetzt nicht wahnsinnig begeistert. Ich habe zugestimmt im Parlament, einfach aus grundsätzlichen Überlegungen. Ich finde aber die Initiative in ihren Ausführungen nicht wirklich völlig gelungen.
Die Gefahr ist einfach, wenn man solche radikale Sachen macht, oder, dass die Bevölkerung einfach irgendwann ein bisschen die Nase voll hat, oder, von den Initiativen. Ja. Sollte eine Initiative nicht irgendwie ein bisschen ausgewogener sein, eine gewisse Chance haben, bevor wir eigentlich das ganze Volk bemühen?
Ja, also ich meine, das sind schon Diskussionen, die immer amigs laufen. Wobei ich glaube, man kann das der Schweizer Bevölkerung durchaus zumuten, weil wir sind uns ja gewöhnt, unsere Meinung zu bilden, uns müssen zu informieren. Und wir können das und wir machen das auch. Ich glaube, es gibt ganz viele Initiativen, die die Initiativkomitees, egal jetzt von links oder von rechts, oder, wissen, dass sie vermutlich chancenlos beim Volk sind. Also die JUSO-Initiative, also ich verstehe den ganzen Hype im Moment nicht ganz, die hat keine Chance vor dem Volk. Oder? Und jetzt, wenn man da den Spulen droht, den Zügel weg und so, also ich finde das eine rechte Überreaktion. Also ja, gibt der Initiative mehr Gewicht, als sie wahrscheinlich wird haben. Aber was eine Initiative eben kann auslösen, ist die Debatte. Und gleich etwas ändern. Gleich, man sagt, ja, die Initiative ist zwar abgelehnt worden, aber vielleicht sollten wir etwas machen in diesem Bereich. Und das gibt zahlreiche Beispiele, wo das passiert ist. Dass einfach doch Reformen angestoßen worden sind. Also mein Lieblingsbeispiel, das ich natürlich immer bringe, ist die Initiative Ende 80er Jahre Abschaffung von der Armee. Oder, wo über ein Drittel von der Stimmbevölkerung hat zugestimmt zu dieser Initiative. Dass die Armee ist selbstverständlich nicht abgeschafft worden. Das haben auch die Initianten gewusst. Aber es hat die längst nötigen Reformen angeschlossen in der Schweizer Armee. Hat wahnsinnig viel in so Rolle gebracht, was sich wahrscheinlich das Initiativkomitee nie gedacht hat, dass das passieren in dieser Form.
Du hast vorher das Volk und Neutralität und Initiativen ganz kurz angestoßen. Und wenn wir jetzt aktuell schauen, was passiert im Umfeld von der EU, wir haben bei der Armee gesagt, da könnte es tatsächlich sinnvoll sein, eine nähere Zusammenarbeit. Es kann sicher auch sinnvoll sein, mit der EU eine nähere Zusammenarbeit zu machen. Jetzt ist aber eine Problematik, dass wir ein Rahmenabkommen haben. Ich sage dem extra nicht bilaterale drei, ich sage dem immer Rahmenabkommen, weil es viel weiter geht. Es sind nicht einfach einzelne bilaterale Verträge, die sehr umstritten ist, mega umstritten ist. Und jetzt aus rein sachpolitischer Sicht tut der Bundesrat die Geschichte den Kantonen entziehen. Er sagt, die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung soll entscheiden in Zukunft und das Ständemehr braucht es dazu nicht. Ich würde gerne eine Stellung nehmen dazu und sagen, ich finde das eine absolute Totalkatastrophe. Es ist eine Kapitulation vor 1848, vor der Bildung des Ständerats und des Nationalrats. Weil, wenn man so eine wichtige Entscheidung, die dermassen weitgreifend ist, nicht ins Ständemehr hineingeht, weil man Schiss hat, dass die Mehrheit der Kantone das werden ablehnen, dann kann man ja ganz gut den Ständerat auch liquidieren und dann könnt ihr im Nationalrat machen, weil ihr sagt, dann sind wir so vertreten, wie wir sind. Dann ist der Kanton Zürich und der Kanton Genf und Basel und Bern, die können nachher selber machen, was sie wollen. Und die Schweiz ist eigentlich ein bisschen im Eimer. Also, jetzt wärst du dran, hier Position zu beziehen.
Also ich sehe das ganz anders. Ich finde das endlich einmal ein mutiger Entscheid vom Bundesrat, indem man nämlich das macht, was so ist und auch Usus ist, das ist ein Staatsvertrag. Es sind vier Abkommen, sie sind auf Stufe Staatsvertrag. Bei Staatsverträgen gelten immer das fakultative Referendum. Wir haben zum Beispiel abstimmen, ein Freihandelsabkommen mit Indonesien. Da, zum Beispiel. Also, dann kann man das Referendum ergreifen, wird in diesem Fall ganz sicher auch ergriffen. Und das ist nicht etwas, wo das Ständemehr dafür braucht. Und wo der Bundesrat Gassi voreilig gesagt hat, ja, man könnte sie am Ständemehr unterstellen, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen verschrocken, weil das hätte ich jetzt nicht mutig gefunden. Dann beugt man sich gewissen sehr lauten, sehr skeptischen Leuten. Ich bin übrigens überzeugt, dass die Mehrheit dem wird zustimmen. Ich glaube nicht, dass das abgelehnt wird, weil die wirtschaftlichen Konsequenzen werden einfach zu weitreichend sein. Das habe ich jetzt einmal wirklich ein richtiges Entscheid gefunden vom Bundesrat, den ich mir schon viel früher gewünscht hätte. Und wegen dem Ständemehr. Also als Zürcherin muss ich dir ehrlich sagen, finde ich es schon ein bisschen frustrierend. Oder? Wenn, also bei der Konzernverantwortungsinitiative zum Beispiel, wo ein Volksmehr hat, dann am Ständemehr gescheitert ist. Und wenn man sieht, welche Stände abgelehnt haben, dann sind das ganz kleine Kantone, vorwiegend in der Innerschweiz. Meine Stimme im Kanton Zürich hat 40 Mal weniger Kraft als eine Stimme im Appenzell-Innerrhoden. Und das finde ich nicht gerecht und das finde ich nicht immer richtig. Vor allem die meiste Bevölkerung wohnt in urbanen Gebieten in der Schweiz. Ich will es aber nicht abschaffen. Ich will den Ständerat nicht abschaffen. Aber man muss sich einfach bewusst sein, dass das auch nicht wahnsinnig demokratisch ist. Wenn man sagt, es ist undemokratisch, das dem Stände mehr zu entziehen. Es ist undemokratisch, wenn meine Stimme nur 40 Mal weniger wert ist wie eine aus Appenzell-Innerrhoden. Das ist auch undemokratisch. Darum finde ich, man lässt es beim Volksmehr, so wie es auch gedacht ist bei Staatsverträgen. Das ist die demokratischste Entscheidung. Und den Ständerat brauchen wir sehr wohl. Weil der Ständerat tut sehr vieles auch wieder korrigieren, was der Nationalrat macht oder wir vom Ständerat. Das Hin und Her zwischen diesen zwei Kammern geht zwar lang und ist manchmal mühsam, bewirkt aber oft sehr wirklich gute, nicht immer, aber oft nachhaltige Entscheidungen.
Genau so tut das Ständemehr sinnlose Sachen von der Mehrheit auch wieder korrigieren.
Also,
wir haben eine Grundsatzproblematik.
Das Volk hat immer recht, Donis. Das Volk hat immer recht. Die Mehrheit vom Volk hat immer recht.
Ja, und manchmal hat auch Ständemehr recht, oder? Also jetzt wird die Kompassinitiative, die wird kommen und die will jeden völkerrechtlichen Vertrag am Ständemehr unterstellen. Jetzt behaupte ich, die wird durchkommen. Jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wer das wenn zeitlich drankommt. Vermutlich wird die EU Geschichte erst im vermutlich 27, 28 wahrscheinlich erst ankommen, weil man Angst hat davor, im 27 in einem Wahljahr darüber zu diskutieren. Und die Kompassinitiative wird dann vielleicht noch weiter hinterher geschoben. Das werden wir sehen. Also ich fände es jetzt mega mutig, wenn man Folgendes machen würde. Wenn man sagen würde, okay, wir nehmen die Kompassinitiative führen Und wenn die angenommen wird, dann ist es klar, dann ist es keine Diskussion mehr. Wenn die Kompass-Initiative abgelehnt wird, dann würde auch ich ein bisschen beigehen und sagen, okay, das Schweizer Volk will keine Stände mehr haben. Man muss aber jetzt Folgendes wissen. Kompass ist eine Initiative und die untersteht am Stände mehr. In der Schweiz ist die Initiative ist eine Verfassungsinitiative. Ja. Und da kann ich nur Pipi wollen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich würde gerne auf den Autobahnen nicht 120, sondern nur noch 119 gefahren wird. Ich würde eine Initiative machen und ich würde die Stände mehr reinfallen. Oder? Automatisch. Und jetzt gehen wir in die EU rein, also nicht in die EU rein, aber näher an die EU her und tun dort das verwerfen. Das ist für mich verwerflich.
Also wegen der Kompass-Initiativen, also überhaupt oder generell Volksinitiativen, die unterliegen einem ganz klaren Zeitplan. Wir können nicht einfach Initiativen aufschieben, so wie es uns passt und wie wir es vielleicht taktisch jetzt gerade richtig finden und gescheit finden. Das geht leider nicht. Sobald eine Initiative eingereicht worden ist, beglaubigt worden ist, dann gibt es einen Zeitplan. Bis wann eine Initiative muss beraten sein in den Räten und bis wann die Volksabstimmung muss realisiert sein. Man kann es ein bisschen verzögern, indem man einen Gegenvorschlag macht, aber dann muss man dann auch einen Gegenvorschlag haben und dann muss man eine Mehrheit haben für einen Gegenvorschlag. Aber sonst gibt es da knallharte Fristen und die kommt eh vorher.
Kompass kommt vorher?
Ja, sicher.
Also ist das super, ja. Oder? Das ist ja super.
Also würde ich jetzt sagen, also jetzt mich ohne aus der E-Stube rauslassen, aber ich würde sagen, dass von der Fristen her das vorher ist. Aber ich habe es jetzt nicht vor mir. Ich weiss nicht auswendig, wenn die muss spätestens am Volk vorgelegt werden. Aber so vom Gefühl
her. Aber der hätte ja der Bundesrat sagen können sagen, ja. Vermutlich kommt die Kompass-Initiative zuerst. Wir nehmen gar keine Stellung. Wenn Kompass-Initiative abgelehnt wird, ist es eh klar. Wenn sie angenommen wird, ist es ebenfalls klar. Warum machen wir das als Theater drumherum?
Ja, also das müssen wir jetzt den Bundesrat fragen. Also ja. Ich finde, der Bundesrat hat ja nichts gemacht. Er hat ja nichts geändert, sondern er hat lediglich das gemacht, was im Moment geltendes Recht ist, im Moment in unserer Verfassung steht. Staatsverträge unterliegen am fakultativen Referendum. Und man kann doch nicht einfach etwas anderes machen, nur wie vielleicht irgendeine Initiative kommt, die notabene vielleicht nicht angenommen wird. Du gehst jetzt davon aus, sie wird angenommen. Ich gehe davon aus, sie wird nicht angenommen.
Es geht um einen Inhalt natürlich nachher, weder du noch ich kennen die Verträge im Moment, oder?
Ja.
Wir wissen eigentlich gar nicht, um was wir stürmen. Ja. Weil es haben ganz wenige Leute in dieser Geheimniskrämerei Einsicht dürfen haben in diese Verträge, die dürfen lesen. Ich nehme an, du hast das noch nicht dürfen.
Oder? Nein, also das wird, ich wäre auch nicht die richtige Person für das. Das werden natürlich auch unsere Außenpolitiker und Außenpolitiker sein.
Bischof Sarah Graf, Nationalrätin, Kanton Zürich. Irgendein Wunsch an die Bevölkerung, wo du jetzt ins Mikrofon sagen könntest, wo du sagst, das müsste jetzt eigentlich unbedingt noch loswerden nach dieser Stunde Aktivradio.
Ja, also ich wünsche mir einfach ein gewisses Verständnis dafür, dass wir keine Insel sind in der Schweiz. Das ist etwas, wo ich doch manchmal merke, dass die Leute das Gefühl haben, wir können alles allein, wir können völlig unabhängig sein, wir müssen uns nicht kümmern um andere europäische Länder. Und das ist halt wirklich nicht so. Es besteht eine grosse Abhängigkeit, auch von der Schweiz, aber das ist nicht nur schlecht. Es gibt ja auch gemeinsame Werte, die man verteidigen kann. Man kann sich auch gemeinsam unterstützen. Und ohne einen aktiven Austausch mit anderen, sage ich jetzt mal vorwiegend europäischen Ländern natürlich, geht es nicht. Und für das wünschte ich mir mehr Verständnis.
Ich möchte noch auf etwas hinweisen, auf einen Blog von der Priska Seiler-Graf. Sie macht das extrem toll. Das ist jeden Tag, wo im Parlament abgehandelt wird, schreibt Priska Seiler-Graf, was ist durch den Tag durch passiert. Und ich habe dem ein bisschen gefolgt und habe gemerkt, das ist wirklich echt Knochenarbeit, die dort dahinter liegt. Ich will jedem das eigentlich ans Herz legen, das zwischendurch zu lesen. Ich weiss nicht, ob andere Parlamentarier das auch machen. Und es wäre gut, oder? Dann gäbe es so einen linken Block und es gäbe einen rechten Block und es gäbe einen Mitte-Block und so weiter.
Also, sie machen Sessionsbrief, die meisten, nach der Session. Aber das ist natürlich nicht so echt Zeit, wie wenn man wirklich dann jeden Tag einen Eintrag macht.
Und es ist vor allem ungefiltert, es ist kein Journalist zwischendrin.
Nein, nicht.
Priska Seiler-Graf, ganz herzlichen Dank für den Besuch.
Sehr gern geschehen.
Aktiv Radio Interview.